Ja, so wollen wir die Heilige Schrift gemeinsam auftun und suchen, was der Herr uns heute zu sagen hat. So wie schon angekündigt, sind wir unterwegs, auch in der Bibelstunde und auch in den nächsten Sonntagen und waren auch schon vor 2 Wochen Sonntag unterwegs in dem Matthäusevangelium. Matthäusevangelium ist ja einer von den 4 Evangelien, die der Herr gebraucht hat, uns, unserem Herrn Jesus Christus, zu beschreiben. Und im Evangelium nach Matthäus haben wir ja gehört in den letzten Wochen, dass der Herr uns den Herrn Jesus als den König beschreibt, als den König, auf dem die Welt gewartet hat, und so wird er uns vorgestellt. Und wir haben schon einiges davon gehört. Und in den ersten 4 Kapiteln, in denen wir jetzt unterwegs sind, in der Bibelstunden, dort wird uns dieser König vorgestellt, warum er wirklich König ist, wie er gekommen ist und was ihn ausmacht. Und in den Kapiteln ab Kapitel 5 und bis 7, da lesen wir plötzlich die Verkündigung des Königs. Und zwar ist das die erste Verkündigung von den 4, die wir lesen im Matthäusevangelium. Wir haben es ja auch schon gesehen, die da waren, dass Matthäusevangelium eine gewisse Struktur hat. Wir haben da eine Erzählung und dann plötzlich eine Verkündigung des Herrn. Dann wieder eine Erzählung und dann wieder eine Rede unseres Herrn. Dann wieder eine Verkündigung und wieder eine Rede des Herrn und das Ganze 5-mal. Und heute gemeinsam wollen wir weitermachen in der Rede des Herrn im Matthäusevangelium Kapitel 5. Und in dieser Bergpredigt geht es ja darum, hauptsächlich auf die Frage der Juden eine Antwort zu geben. Denn die haben sich auch gefragt, wie komme ich denn eigentlich in das Reich, wovon dieser König, der gekommen ist, verkündigt? Wie ist es möglich, dorthin zu kommen? Und wie ist dieses Reich? Und Jesus versucht eine Antwort, oder er gibt eine Antwort darauf. Es ist nicht nur ein Versuch, sondern das ist eine klare Antwort. Und in Matthäus 5, Vers 20 haben wir so ein gewisses Schlüsselvers für die ganze Predigt. Wir werden doch das Ganze noch in den nächsten Wochen vertiefen. Aber dort heißt es in Matthäus 5, Vers 20, da lesen wir, 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und dieser Gedanke wird in diesen 5 Kapiteln, in diesen 3 Kapiteln, also Kapitel 5, 6 und 7, etwas näher beleuchtet. Und wir haben ja vor 2 Wochen schon eine Predigt hier gehört. Und dort redet der Herr Jesus von den Bürgern dieses Reiches. Wer gehört denn in dieses Reich, was der Herr Jesus aufgebaut? Und uns wurde in den Versen 1 bis 12 der Charakter dieser Bürger vorgestellt. Und das wurde ja erläutert in den Seligpreisungen. Ganz verschiedene Aspekte. Und da merken wir, wenn wir das alles betrachten, dann ist das, jeder von uns kann sich dort finden. Ganz verschiedene Menschen werden dort beschrieben. Und in den Versen jetzt 13 bis 16, um die es heute gehen wird, dort geht es darum, welchen Einfluss haben denn eigentlich die Bürger dieses Reiches und welche Aufgaben haben die. Und dazu nutzt Jesus 2 Bilder. Und Kinder, ich habe heute euch mal etwas mitgebracht. Ich bin auf einen Clip gestoßen und ich dachte, ich spiele euch mal einen kleinen Videoclip mal ab. Und in dem Videoclip wird es deutlich, welche zwei Bilder oder Sachen nutzt Jesus, um die Aufgaben der Menschen zu beschreiben, die zu seinem Reich gehören. Darf ich bitten, dass wir das mal abspielen? Kinder, guckt mal genau zu. So, 2 Bilder werden hier gezeigt, mit denen Jesus die Menschen vergleicht, die zu seinem Reich gehören, die zu ihm gehören. Welche Bilder sind es? Was gebraucht Jesus dazu? Wer weiß das? Wer hat das erkannt? Ja, sagst du? Was? Eine Lampe, richtig. Und wenn es um die Lampe geht, worum geht das dann? Ja? Ums Licht, genau, richtig. Und da war noch ein Zeichen, noch ein Bild, was hier gebraucht wurde. Was war das? Ja, sag du ruhig. Salz, richtig. So, und jetzt machen wir das Ganze mit Ton. Ja.
Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Ihr seid das Salz für die Welt. So wie Essen ohne Salz fade ist, fehlt auch in der Welt ohne euch etwas. Wenn das Salz selbst fade wird und man nichts mehr damit würzen kann, kann man es jedoch nur noch wegwerfen. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt auf einem Berg sieht man schon von Weitem. Man stellt eine Lampe ja auch nicht unter einem Eimer. Nein, man hängt sie dort auf, wo sie im ganzen Haus Licht spendet. Genau so soll euer Licht vor den Menschen scheinen. Durch eure guten Taten sollen sie Gott, euren Vater, erkennen.
Genau. Und diese Verse stehen in der Bibel. Die hat Jesus gesagt in seiner Bergpredigt, in seiner Rede. Und die lesen wir in Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Ich lese sie noch einmal in der Luther-Übersetzung für uns alle. Wir können es gerne projizieren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es vor die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einem Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In diesen Versen möchte Jesus eins deutlich machen, und zwar die Aufgaben eines Jüngers oder eines Nachfolgers Jesus. Wir lesen hier in den Versen 13 und 14, Jesus beginnt und sagt, ihr seid. Die Frage ist, wer waren diese ihr? Zu wem spricht er? Nun, diese Antwort, auf diese Frage wird es schnell eine Antwort geben. Es waren sicherlich diejenigen, von denen wir in Kapitel 5, Vers 1 und 2 lesen. Da heißt das, als aber er das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Es waren seine Jünger, die sich um ihn versammelt haben und sie hörten ihm zu. Es waren seine Jünger. Die Frage ist, wie wird man zu einem Jünger Jesu? Und gilt das, was Jesus damals ihnen gesagt, noch uns? Wenn es an die Jünger gerichtet war, wer gehörte denn zu den Jüngern? Wer waren die Menschen, die um ihn herum waren? Und wir lasen, und die Jünger setzten sich um die herum. Wer war das? Es waren die, von denen wir in Kapitel 4 lesen. Wer waren das? Und da lesen wir plötzlich, als Jesus anfing zu predigen von dem Reich Gottes, dann ging er hin und er sah. Wen sah er? Dann sah er plötzlich einen Simon, Petrus, einen Andreas. Und was sagt er ihnen? Kommt, folgt mir nach. Was taten sie? Wir lesen hier, sogleich ließen sie ihre Netze und was? Und folgten Jesus nach. Sie waren mit Jesus. Ein paar Verse weiter lesen wir, da waren Johannes und Jakobus. Sie sehen Jesus, sie erkennen, wer er ist. Sie hören Jesus, Jesus spricht zu ihnen, folgt ihr mir nach. Sie verlassen alles, sogleich verlassen sie alles, sie verlassen sogar ihren Vater und folgen Jesus nach. Wie wird man ein Jünger? Indem man die Botschaft von Jesus hört. Indem man sein altes Leben verlässt und dem man Jesus folgt. Ihr Lieben, das war früher so, damals. So beschreibt uns die Bibel. Und das ist ja bis heute nicht anders. Wie wird man heute ein Jünger Jesu? Genau so, indem man die Botschaft von Jesus hört, versteht, wer er ist sein altes Leben verlässt und Jesus nachfolgt. Wir hören Jesus nicht so wie damals. Er ist nicht hier leibhaftig vor uns und wir können ihn sehen. Aber er spricht heute noch, jetzt, wo wir zu Hause zusammen sind und wir lesen sein Wort. Es ist nichts anderes, als Jesus spricht jetzt zu uns. Wenn Dienstag sich die Frauen treffen werden und sein Wort lesen werden, dann wird Jesus zu ihnen sprechen. Wenn sich Schwestern am Donnerstag treffen, dann wird Jesus dort sprechen. Wenn die Jugend sich Freitag trifft und das Wort Gottes aufschlägt, dann spricht Jesus. Wenn die Senioren sich treffen und das Wort aufschlagen, dann spricht Jesus. Wenn die Kinder sich treffen, Teenies, Jungschala, in welcher Art und Weise sich Menschen treffen und sein Wort aufgeschlagen wird und da gelesen wird, dann spricht Jesus zu uns. Und wenn wir das verstehen, dass Jesus spricht und das annehmen für uns und verstehen, wer er ist, dass er der Retter der Welt ist, dass er der Gesandte Gottes ist und gekommen ist, um unsere Sünden zu vergeben, und wir das verstehen, unseren Zustand, und das für uns annehmen und Jesus nachfolgen, dann sind wir seine Jünger. Hier, heute, sind sehr viele Jünger, glaube ich. Sehr viele Jünger, ob klein oder groß, ob alt oder jung. Erst vor kurzem ein Jünger, vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen oder vielleicht schon 60 Jahre. Ein Jünger Jesu. Aber Jünger. Bist du ein Jünger Jesu heute, der du hier bist? Wenn ja, wenn du das sagen kannst, ob du ein Kind bist, oder ein Teenie, oder ein Jugendlicher, ein Erwachsener, oder vielleicht schon ein Senior. Hör genau zu, was Jesus sagt. Jesus sagt, ihr, du und ich, ihr seid das Salz der Erde und Licht der Welt. Du bist Salz der Erde und Licht der Welt. Manchmal denke ich mir, hat sich Jesus da ein bisschen vertan und sagt, wie ich? Ich Salz, ich Licht? Ja, genau, wenn du Jesu Jünger bist, dann bist du Salz, dann bist du Licht. Zwei Bilder gebraucht Jesus, um zu zeigen, dass das, was er hier sagt, verbunden ist mit dem, was du bist. Du bist Salz und Licht der Erde und der Welt. Damit sind die Menschen gemeint, die auf der Erde und auf der Welt leben. Unter denen bist du Salz und Licht. Und noch etwas ist hier ganz interessant bei diesen zwei Worten schon. Ihr seid. Fällt uns auf, dass Jesus hier nicht sagt, ihr sollt es werden, wenn ihr euch ein bisschen bemüht, wenn ihr anfangt, was zu tun. Nein. Jesus sagt hier, ihr seid. Das ist kein Imperativ, es ist kein Befehlswort, es ist, für die, die in deutscher Grammatik gut unterwegs sind, ein Indikativ. Jetzt fragt man sich, was ist ein Indikativ? Ein Indikativ ist eine Seinsform. Eine Seinsform ist eine Stellung, eine Feststellung. Jesus sagt, wer du bist. Er sagt nicht, was du werden sollst, sondern sagst, wenn du mir nachfolgst, wenn du mein Jünger bist, wenn du mir nachfolgst, dann bist du Salz und dann bist du Licht. Es ist eine Feststellung. Und vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck Adel verpflichtet. Dann fiel mir das ein, als ich das so bewusst mir das vor Augen geführt. Adel, das heißt adelig zu sein, hat Pflichten. Ja, jemand, der adelig ist, der ist einfach, weil er adelig ist, ist er in eine Stellung versetzt worden und das bringt Pflichten mit sich. Und hier ist es so ähnlich und wir können sagen, oh, Jünger sein verpflichtet. Verpflichtet zu was? Zu Salz sein und Licht sein. Das bist du. Das kannst du dir nicht aussuchen. Mein lieber Freund, ein liebes Kind Gottes, du kannst dir im Leben nicht aussuchen, ob du Salz sein willst, ob du Licht sein willst oder nicht. Du bist Salz, du bist Licht. Das sagt Jesus hier. Ihr seid dieses Licht. Lasst uns das näher betrachten. Was meint Jesus denn damit, mit diesem Salz und mit diesem Licht? Was meint er mit Salz? Nun, bevor wir darüber nachdenken, müssen wir überlegen, warum nutzt Jesus dieses Bild? Was verbirgt sich hinter Salz? Erstmal müssen wir uns Gedanken machen, welche Funktion hat denn Salz? Kinder, warum brauchen wir Salz? Wofür brauchen wir Salz? Wer weiß das? Oder braucht ihr gar nicht Salz? Zucker wahrscheinlich lieber, schmeckt besser manchmal, ne? Ja, aber Salz brauchen wir. Und wenn wir eures Mamas sagen würden, bitte ab morgen kein Salz mehr benutzen, ich werde euch versprechen, ihr werdet anfangen zu stöhnen, weil euch vieles überhaupt nicht mehr schmecken wird. Also, Salz hat eine würzende Funktion. Es würzt das Essen, die Mahlzeit, das brauchen wir. Salz hat auch eine konservierende Wirkung, das heißt eine bewahrende Wirkung. Die Leute früher hatten keine Kühlschränke. Ja, und man hat versucht, die Sachen irgendwie zu konservieren, länger haltbar zu machen. Das heißt, man hat es in Salz eingelegt. Vor allen Dingen die Leute, die mit den Schiffen unterwegs waren, die haben ihr Proviant, vor allem so wie Fleisch und so, in Salz eingelegt. Man kennt das im deutschen Wort so pökeln. Ne? In Salz einlegen, warum? Damit die Sachen nicht schlecht werden, damit sie nicht verfaulen. Es hat eine bewahrende Funktion. Salz hat auch eine reinigende Funktion. Das kennen wir ja auch. So manchmal, ob so, ja, wenn man merkt, so manchmal so, ja, ich habe irgendwie so Halsschmerzen und so, dann geben wir auch, sagen wir, gurgeln nur mit Salz. Ja, dann wird das Ganze gereinigt und dann wird das frei. Manchmal auch so diese Nasentropfen, die wir geben. Das reicht manchmal auch mit Salzwasser mal reinzugeben. Das reinigt. Ja, Salz macht durstig. Und Salz hat eine lebenserhaltende Funktion. Ja, wir sprechen immer, wir brauchen ganz dringend, ein Mensch kann ohne Wasser nicht leben. Wisst ihr, wovon der Mensch auch nicht Mensch auch nicht leben kann? Ohne Salz. Ohne Salz wird unser Körper nicht funktionieren. Alle Funktionen unseres Lebens, dass ich hier stehe und mit den Händeln so fuchtle, dass mein Gehirn jetzt funktioniert und ich weiß, was ich jetzt sagen soll und wo ich hingucken will, das hängt damit zusammen, dass mein Gehirn funktioniert da oben. Aber dass mein Gehirn funktionieren kann, damit die Nachrichten von einer Zelle in die andere geschickt werden, braucht mein Organismus Salz. 5 bis 3 Gramm ist wichtig für den Menschen täglich, dass er Salz hat. Wir kennen das vielleicht vom Versuch aus der Physik. Wenn man jetzt eine Birne anschaltet und das verbindet mit und eine Batterie macht und ein Kabel das dazu verbindet, damit es leuchtet. Und wenn man das Kabel unterbricht und in distilliertes Wasser reinhält, passiert gar nichts. Wenn man dann aber Salz da reinschüttet, fängt die Birne an zu leuchten. Warum? Weil Salz eine leitende Funktion hat. Ja? Also wir merken, Salz ist so wichtig in unserem Leben. Nun, bei so vielen verschiedenen Eigenschaften, was meinte Jesus denn damit? Und wir könnten jede dieser Eigenschaften versuchen, an uns anzuwenden. Lasst mich 2 davon nutzen und im übertragenen Sinne auf uns einwenden, was Jesus damit vielleicht gemeint haben könnte. Ich denke, zwei Eigenschaften von Salz will ich ein bisschen herausheben, und zwar die konservierende und bewahrende Wirkung und dann die würzende und geschmacksverbessernde Wirkung, dass das sehr stark mit der Aufgabe eines Jüngers zusammenhält. Das erste, konservierende und bewahrende Wirkung. Es wird verwendet, um die Haltbarkeit zu verlängern. Mit anderen Worten, es soll den Fäulnisprozess aufhalten. Was heißt das für uns? Inwiefern heißt es für uns, diesen konservierenden Gedanken, den bewahrenden? Und ich fand den Begriff, den Fäulnisprozess vielleicht auch aufzuhalten und zu bewahren, fand ich ganz gut. Und er hat mir gesagt, welche Dinge in meinem Leben müssen bewahrt werden? Welche Dinge in meinem Leben bringen, was in meinem Leben verdirbt mich so schnell, macht mich kaputt? Was in unserem Leben zerstört und zersetzt unser Leben, unsere Beziehung um uns herum. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange denken. Ist das nicht die Sünde in unserem Leben? Hat die Sünde nicht in unserem Leben diesen zerstörenden und zersetzenden Charakter? Und ich glaube, da müssen wir nicht lange überlegen, wenn wir sagen, was macht das mit uns, die Sünde? Denken wir doch da an sämtliche Süchte wie Alkohol, Drogen, Spielsucht, Handysucht und so weiter. Wir können die Suchtlatte ist so groß. Was macht das mit uns Menschen? Zerstört es uns da nicht? Oder wenn wir einen Schritt weiter gehen, was macht solche Dinge wie Unzufriedenheit, Nörgelei, Lästerei, Hass, Groll, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit? Wenn wir all diese Gefühle immer Raum in unserem Leben geben, die zerstören uns doch. Psychisch bringen uns völlig am Ende. Wie ist das mit Sünde in zwischenmenschlichen Beziehungen? Zerstört sie dann nicht? Zersetzt sie nicht unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Schule und auch Gemeinde? Auch da werden wir nicht davon befreit. Und plötzlich würdigt man einander keines Blickes. Wortwechsel möchte man nicht mit demjenigen. Es finden keine Besuche, keine Grüße. Und das manchmal über Jahre und Jahrzehnte lang. Sünde, die unser Leben zerstört und zersetzt. Und nun ist die Aufgabe der Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, diesen Fäulnisprozess der Sünde in uns aufzuhalten, vielleicht zu konservieren. Du bist jetzt plötzlich Salz der Erde. Und Jesus gibt dir die Möglichkeit, diesen Fäulnisprozess aufzuhalten in deinem Leben. Wie ist das möglich? Nun, die Antwort ist eigentlich einfach. Aber die Umsetzung, glaube ich, so schwer. Nun, wie können wir das tun? Indem wir einfach nicht mehr sündigen. Jesus sagt, er heilt und er macht zu deinen Jüngern, er vergibt Sünde und dann sagt er, was sagt er dann? Geh hin und tu das nicht mehr. Wir sollen es nicht mehr machen. Oh, ich dachte, das ist doch so eine schwere Sache. Wie kann ich das heute wieder weitergeben? Und du sitzt hier und vielleicht sagt er schon wieder dieser Aufruf heute, nicht mehr zu sündigen. Wie soll ich das schaffen? Ich nehme mir das jedes Mal vor. Ich will das nicht mehr machen. Und jetzt schon wieder heute. Ich will das Salz der Erde sein. Nicht mehr sündigen. Diesen Fäulnisprozess aufhalten. Wie soll ich es schaffen? Liebes Kind Gottes, du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht alleine. Aber mit dem, der dich zu Salz gemacht hat. Und liebes Kind Gottes, ich möchte dich heute aufrufen zu einer Sache. Wenn du mit diesen Sünden, mit diesem Fäulnisprozess auch in deinem Leben heute noch kämpfst, dann gibt es nur eine Lösung, mit dieser Sache zu Jesus zu kommen. Gerade mit diesen Dingen, die dir so schwer fallen. Ja, und du merkst, ich will das ablegen, aber das funktioniert nicht. Ich will es immer wieder. Schon wieder habe ich ein schlechtes Wort gesagt. Schon wieder habe ich mich geärgert. Schon wieder habe ich mich über den Autofahrer geärgert, als ich hier zur Kirche fahre. Wollte ich doch gar nicht. Aber es immer wieder kommt das raus. Dann will ich dich heute ermutigen. Geh zu dem, der dich zu Salz gemacht hat. Und sei nicht müde, zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, hier, das ist mein Problem. Nenn das bitte beim Wort. Sag das laut, denk das nicht nur, sondern nimm die Zeit und sag, Jesus, ich bring dir das. Ich will diesen Fäulnisprozess aufhalten. Du hast mich doch zu Salz gemacht, dass ich diese Dinge bewahre. Das nächste, was unser Salz auch meint, glaube ich, ist, was wir gesagt haben, es hat einen würzenden Charakter. Es soll Geschmack bringen. Und an anderer Stelle sagt Apostel Paulus im Kolosser und sagt, eure Rede sei allezeit freundlich. Und allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Ja? Also eure Rede, das heißt euer Verhalten, euer Tun soll mit Salz gewürzt sein. Das heißt, unser Handel soll würzig sein, soll geschmackvoll sein. Und an einer anderen Stelle, an die Korinther, schreibt Jesus Paulus und beschreibt das nochmal, das Leben eines Gläubigen mit den mit folgenden Worten. Er sagt, denn wir sind für Gott unter den Menschen was? Ein Wohlgeruch. Das ist zwar jetzt kein Salz, aber wo Menschen gerne zusammen sind, weil die so etwas von sich geben, ein Wohlgeruch. Da, wo es wohl riecht, da sind wir gerne, da gehen wir gerne hin. Und hier eine Aufforderung, sei dieser Geschmacksträger, Geschmacksträger Gottes, zu dem er dich gemacht hat. Bist du so einer? Verbreitest du diesen angenehmen Geruch und diesen Geschmack, der gut schmeckt, diesen salzigen Geschmack, der wirklich so, den man gerne hat, in deiner Umgebung? Geschmackverbessernde Wirkung. Wie kann das konkret aussehen? Liebes Kind Gottes, jedes Mal, wenn du in deinem Leben das Wort nutzt, bitte vergib mir. Weißt du, was du dann machst? Dann salzt du. Das heißt salzen. Jedes Mal, wenn du die Leute um dich herum mit den Augen Gottes anschaust, jemand, den Gott liebt, dann salzt du. Jedes Mal, wenn wir den Namen Jesu über jemanden aussprechen, für jemanden beten, dann salzen wir, ihr Lieben. Jedes Mal, wenn wir jemanden zu Gott im Gebet bringen, dann salzen wir. Jedes Mal, wenn wir Gutes tun, ein freundliches Wort, vielleicht eine Umarmung, jemanden die Tür aufhalten, jemanden die Tasche tragen, bei Reparaturen zu Hause helfen, ein gutes Wort, eine Karte schreiben, ein Telefonat, ein freundlicher Blick in die Augen, wenn wir uns hier begegnen, vielleicht im Flur oder wenn wir jetzt auseinandergehen. Jedes Mal, wenn du das tust, dann salzt du, liebes Kind Gottes. Und das machst du, weil du Salz bist. Das machen wir, weil Jesus uns zu Salz gemacht hat. Und dann sagt Jesus hier weiter, wenn nun dieses Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nutze, als dass man es wegschüttet und lässt es vor den Leuten zertreten. Und dann sagt er, wenn wir das aber nicht machen, wenn wir das nicht sind, wozu ich gemacht habe, dann irgendwann mal werden wir nicht ernst genommen als diejenigen, zu dem Gott uns was gemacht hat. Und dann plötzlich wird das Ganze mit Füßen getreten. Das heißt, wenn man Salz hat, was nicht mehr Salz, und das war häufig damals dort, wenn es zu lange gelagert war in den Fässern und das nicht gebraucht wurde, irgendwann mal hat es den Geschmack dieser Fässer, in wo es drin war, angenommen und es war zu nichts mehr zu gebrauchen. Das Salz damals war nicht so hochprozentig wie heute. Wenn wir unsere Packung nehmen, dann steht meistens, man muss in Deutschland mindestens 97-99% Salzgehalt sein. Zum Beispiel das Salz aus Totem Meer, was sie damals gewonnen haben, an sich Speisesalz war da nicht viel, nur 30%. Weil es war vermengt mit allen möglichen Sachen und Sand und noch irgendwas, Kalk und andere irgendwelche Gewürze. Und irgendwann mal, wenn zu wenig Salz drin war, dann hat man das weggeworfen, dann hat das keinen Wert mehr gehabt. Und hier sagt Jesus, ja, passt darauf auf, dass ihr wirklich oder seid das Salz, wofür ich euch gedacht habe. Und ihr Lieben, Herausforderung für uns heute. Wo und wie willst du Salz sein, wenn du heute hier diesen Saal verlässt? Wie willst du salzen? Nimm dir das heute vor. Jetzt, überleg dir. Wenn du hier heute aufstehst und wir Amen zusammen sagen und der Segen gesprochen wird, wie willst du salzen? Vielleicht ist es dran zu salzen, indem man Versöhnung sucht, indem man vergeben jemanden soll. Vielleicht ist ein Besuch dran, wo du weißt, es ist was dran. Jemand wartet schon lange auf dein Telefonat, auf deinen Besuch. Vielleicht ist er damit dran zu salzen. Überleg jeder für sich, wer das tun kann. Das zweite Bild, was Jesus hier nutzt, das will ich nicht so lange beleuchten, das ist für uns sehr, sehr, sehr geläufig. Die zweite Aufgabe, die er seinen Jüngern zuspricht, steht hier, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Warum kann Jesus das sagen, dass ihr das Licht der Welt seid? Nun, der Johannes in seinem Evangelium beschreibt das sehr gut und sehr nachvollziehbar. Wir lesen das in Johannes Kapitel 8, Vers 12, da sagt Jesus, redet Jesus abermals zu ihnen und spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wer Jesu Jünger ist, der wird das Licht haben. Jesus selber ist das Licht und deswegen kann er sagen, ihr seid das Licht, denn ihr habt ja mich. Ich bin euer Herr, ihr seid meine Jünger und deswegen seid ihr das Licht, deswegen könnt ihr leuchten. Man kann auch sagen, ihr seid eine Taschenlampe. Wofür nutzen wir die Taschenlampe? Häufig dann, wenn wir einen Weg in der Dunkelheit nicht erkennen. Brauchen wir das Licht und wir, nicht nur wir, sondern die Welt heute, braucht Licht. Und Jesus in dem gleichen Buch, im Kapitel 4, nutzt Jesus einen alttestamentlichen Vers und bringt sozusagen dadurch die Erfüllung. Und zwar lesen wir im Kapitel 4, in Vers, ab Vers 13. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und jetzt steht, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Wir haben es ja in der Bibelbetrachtung letztes Jahr ja durchgenommen. Und zwar, oder vor 2 Jahren schon. Und zwar steht das Folgendes. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Wodurch? Jesus kam in ihre Gegend, der Sohn Gottes kam und was hat er gebracht? Er hat Licht gebracht. Er hat Licht in die Dunkelheit gebracht. Ihr Lieben, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und was macht ihr? Ihr bringt Licht in die Dunkelheit. Vielleicht fragen wir uns, was für eine Dunkelheit? In was für einer Dunkelheit leben denn die Menschen? Was soll ich ihnen bringen? Wie kann ich leuchten? Ihr Lieben, ein Beispiel nenne ich dazu, welche Dunkelheit sich Menschen befinden. Wie lange, wie viele Jahrhunderte und Jahrtausende sucht der Mensch nach immer wieder nach gleichen Antworten, nach gleichen Fragen? Wo komme ich her? Wer bin ich überhaupt? Warum lebe ich? Und wo gehe ich hin? Bist du ein Jünger Jesu? Ja. Wenn du ein Jünger Jesu bist, dann hast du Antworten auf diese Fragen, in denen die Menschen heute im Dunkeln tappen. Du weißt doch, woher du kommst. Woher kommst du, wenn man dich gefragt hat? Ja, ich bin ein Geschöpf Gottes. Er ist der Schöpfer, er hat mich gemacht. Liebes Kind Gottes, wenn du das heute bekennst vor der Welt, dann leuchtest du. Jesus durch dich, das bringt Licht, weil du sagst, Leute, ich weiß, woher wir kommen. Wir haben einen Schöpfer. Dich und mich hat jemand geschaffen. Das ist Licht. Und wenn jemand sagt, warum lebst du? Warum lebst du, mein lieber Jünger Jesu? Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Gott will mit dir zusammen leben und er möchte, dass du ihn auf dieser Erde hier heute ehrst und ihn verherrlichst. Das ist deine und meine Aufgabe. Du weißt, warum du hier bist. Und wo gehst du hin? Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, ich bin traurig bei solchen Nachrichten wie heute, dass die Mama gestorben ist. Das ist so traurig. Das weiß Jesus auch. Aber Jesus weiß auch und sagt, ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Wenn du hier stirbst, willst du leben. Das weißt du, liebes Kind Gottes. Und wenn du das heute in der Schule, auf der Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deinen Gesprächen mit Menschen in der Welt bezeugst, dann leuchtest du. Das heißt Licht bringen in unsere Welt. Und wenn du das verbirgst, wenn du das versteckst, dann kann Jesus nicht leuchten. Denn so will er heute leuchten, indem er dich und mich dahinstellt und sagt, erzähl davon. Ich will so die Menschen heute mit meinem Evangelium erreichen. Das ist deine und meine Aufgabe, liebes Kind Gottes. Ist dir das bewusst, diese zwei Aufgaben, ein Licht zu sein, in dieser Welt? Bist du Salz? Bist du Licht in dieser Welt? Ich wünschte mir, dass wir das sein könnten. Und der Abschluss dieses Abschnitts beschreibt, was ist das Ziel des Salzen und des Lichtes. Und wir lesen hier im letzten Vers, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Können auch sagen, nicht nur Licht, und so lasst euer Salz streuen. Ja, seid Salz in dieser Welt. Und dann, wofür? Damit eure guten Werke gesehen werden und euren Vater im Himmel, damit die Leute euren Vater im Himmel preisen. Und da ist auch schon das Ziel und der Sinn unseres Lebens da drin. Damit Menschen sehen und unseren das sehen, dass wir zum Vater gehören und dass sie dadurch ihn preisen und sich darüber freuen. Das Ziel, liebe Gemeinde, ist nicht das Gutdastehen der Jünger, sondern die Verherrlichung und die Ehre unseres Gottes. Das ist das, was Jesus möchte von denen, die zu seinem Reich gehören. Und ich wünsche uns, jeden von uns, Gottes reichen Segen, das in der Praxis auszuüben, dass jeder von uns, die wir miteinander hier leben, das spürt, wenn wir zusammen sind. Und jeder, der hier in dieses Haus kommt, das spürt. Jeder, der in euer Haus nach Hause kommt, das spürt. Jeder auf eurer Arbeit und in der Schule, das spürt, dass ihr Salz und Licht der Welt seid. Ich habe eine Bitte an den Chor. Ihr habt so ein wunderschönes Lied gesungen, so sein wie Jesus. Ich würde euch bitten, das Lied noch einmal zu singen, wenn es geht. Wir würden dazu aufstehen und lasst uns dieses Lied als Gebet sein. Als Gebet auch erklingen und das innerlich auch beten, mitsingen, dass es so sein könnte. Denn Salz und Licht der Welt zu sein, ist nur möglich, wenn wir so sind wie Jesus. Und er lebt und lebt in uns und will sich auch so in uns wirklich verwirklichen und leuchten und leben. Darf ich bitten, dass wir dazu aufstehen und das Lied betend im Herzen mitsingen.